in diesem Directory und fix das mit auf in das Directory eingreifen, einsteigen.
Das heißt Befingern.
Hm?
Das heißt Befingern.
Ja, Befingern einfach irgendwie, wie kann man es gut
damit?
Ja, das heißt Permissions zum Löschen von einem File hängt von den Permissions vom Directory, was drin ist auch. Beziehungsweise eigentlich nicht löschen, sondern anlinken, wenn man das in PA-Things auch noch einbezieht. Was natürlich gerade im Temp Directory ist, wo jeder schreiben darf, irgendwie ein Schatz ist, aber da tut man auch später noch nicht. Was das auch heißt, ist, dass ich zum Beispiel Directories anlegen kann, die nur Execute-Write haben für den bestimmten. Zum Beispiel Anonymous FTP-Server, wo ich was nur bestimmten Leuten zur Verfügung stellen will, ich will aber aus irgendwelchen Gründen den jetzt keinen Account anlegen, mache ich dann der Directory, was weiß ich, hidden, das hat irgendwie Node XXX, ja. Oder von mir aus, was weiß ich, also X für Other, für den Anonymous-User. Das heißt, er darf da der Change die eine machen, er kann aber keine IDs machen. Dort lege ich Subdirectory an, mit irgendeinem kryptischen Namen, den ich nicht mitteile. Ja. Und damit findet man das Directory im Prinzip nur, wenn mein Name nicht weiß, aber mein Name weiß, weil man kann auch keine IDs machen im Directory drüber. Security Bits, das sind jetzt die, wo da diese S stehen, beziehungsweise hinten steht ein T. Das bei Ona und bei Files haben es eigentlich nur Bedeutung bei Executable Files, zumindest meines Wissens. Wenn bei Ona das Security Bit gesetzt ist, heißt das, wenn ich den Prozess ausführe, läuft er nicht unter meiner UID, sondern unter der UID des File-Owners. Group Data läuft dann mit der Group ID des Group Owners vom File und mit meiner. Und auf ADA, das ist das sogenannte Sticky Bit. Das war irgendwann einmal das File-Login permanent im Cache geblieben. Ich glaube nicht, dass das heutzutage bei modernen Unix oder zumindest bei Linux noch eine Bedeutung hat. Ja, Set-UID-Programme, so heißen die dann, was die Set-UID-Bits gesetzt haben, erlauben das Ausführen unter anderem UIDs. Das ist natürlich gefährlich, man braucht es nicht. Wenn ich auch. Was weiß ich, Sendmail, der muss, wenn ich Mail wegschickt, wenn ich den User SPN Sendmail aufruft, muss er dem ins Q-Directory schreiben, das Q-Directory kehrt, ich weiß nicht was, kehrt zum Root, kehrt zum User-Mail, kehrt der Root-Mail und ist nicht jetzt für ein Head beschreibbar. Das heißt, das Endmail ist Z-UID-Root. Ich weiß nicht, andere Systeme ist halt wahrscheinlich Z-UID-Mail oder Q-Mail oder Postfix oder irgendwas. Das heißt, ich starte mehr Lauf, aber als ein anderer, der dann in dieses Directory eingreifen kann. Wenn das gut ist, ist es besonders schlimm. Wenn es unter der Mail-User ist, heißt immer noch, ihr könnt ins Mail-Directory reinschauen und andere Leute Mail beschnüffeln. Das heißt, man muss natürlich bei Security-Programmen irgendwie ziemlich aufpassen, dass man da nicht irgendwie, dass die Dinger nur tun, was sie tun sollen, dass dem User, der sie aufruft, keine Möglichkeit gibt, was aufzuführen. Es hat da einiges an Security-Hosts und Security-Programmen gegeben. Ich weiß nicht, was die ganz alten Geschichten SVGA-Lib, wo die Programme, die es benutzen, Z-UID sein müssen, weil sonst würden sie nicht in ihr Display-Register schreiben, auf die Hardware zugreifen. Der X-Server, SU und wenn ich dort halt nicht wirklich genau die Parameter, die daherkommen vom User auf der Kommandozeile, den Inhalt von den Files, die Environment-Variablen mit ihrer Länge, dynamische Libraries und noch ein paar Dinge. Wo schreibe ich meine Themenfiles und wann lese ich sie wieder? Welche Files lösche ich? Weil ich da natürlich aufpasst, dann mache ich mal irgendwie auf die eine oder andere Art auch einfach die Möglichkeit auf, eben mit diesen höheren Permissions und mit diesen Permissions dieses Set-UID-Programm Unfug zu treiben. Deswegen sind einige Projekte. Projekte inzwischen dazu übergangen, zu sagen, wir machen nicht das ganze Drumset oder die Root, sondern wir machen einen wirklich kleinen Wrapper, der macht eine ganz bestimmte Aufgabe, nämlich, ich weiß nicht, was unser spezielles Teil lesen, ein Socket öffnen, dichtet dann alles ab, schaut überhaupt ins Environment, schaut überhaupt auf die Command-Line und so, und executed, lasst dann die Berechtigung wieder fallen, also macht das halt die zum Beispiel beim INN, mit dem Start-INN, die einen Start auf den News-User und executed dann den INN. Und der ist groß und hat sicher seine Löcher irgendwo, auch was man gefunden hat, aber der hat das in so einem News und nicht was gefunden hat. Okay. Set-URD-Bits auf Directories. Meines Wissens ist das Set-URD-Bit beim Onobind Directory wird ignoriert. Oder vielleicht eines besseren belehren. In die Group-Bits heißt es, dass wenn er File in dem Directory anlegt und die Gruppe des Directories in meinen Groups ist, dann kriegt das File diese Group. Ich habe bei den Groups habe ich eine Primary Group und eine Liste von Secondary Groups. Die Primary Group ist die, die im Passwort-File steht bei meinem Account und die Secondary Groups sind die, die in diese Groups, wo ich hinstehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Projekt arbeite mit anderen Leuten und mein Primary Group ist, ich weiß nicht, was das auf dem Debian ist, meine ganz eigene, mache ein Projektgroup, gib, setze das Group, setze ja die mit auf dem Directory. Mit dieser entsprechenden Group gibt alle Leute diese Secondary Group ein. Das zweite wird dann eben nicht mit meiner Primary Group als Group anklickt, wenn er es anlegt, sondern mit dieser Secondary Group, wenn ich in dieser Secondary Group bin. Und das Sticky oder Other Security-Bit bei einem Directory heißt, dass es nicht mehr jeder, der Write-Access hat auf das Directory, die Files löschen kann, sondern nur entweder der Owner vom Directory oder der Owner von dem File, um das es geht. Was natürlich auf Temp-Directories in die Default Settings sind, außer aus irgendwelchen Gründen auf MapioPix, zumindest auf denen, die ich letztens gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht,
ob das bei der EFA jetzt Interactive-Fix kommt, aber auf Temp-Fix war es nicht besser, wenn man nach jedem Betriebssystem abgerät oder da installiert
wird, das Sticky-Fix hergesetzt ist. Das ist nämlich ziemlich praktisch. Das heißt, ich schreibe mir Zeit in Temp, und nur mein Infans löschen, ja, oder der Hut, dem sicherweise gehört das Name hat. Gut, UMask, das ist im Prinzip prozessspezifischer Wert, irgendwo der Process Structure, die Punkt im Kernel, der angibt, wann er File anlegt, welche von diesen Permission Bits werden nicht gesetzt. Weil viele Programme, wenn er File anlegt, die einfach ja, Mode 666, das heißt World, also User Group und Other Read Write bzw. Executable ist, anlegen. Und das wird dann quasi durch diese UMask nochmal gefiltert, dass ich da zum Beispiel mit einer WhatsApp-Verwaltungsanleitung Standard ist 022, das ist jetzt da dann fast dann 2. Eins ist das Execute, 2 ist das Write, dass ich also für Group und Other den Write Permission oder auch. Kann natürlich auch, also sich 077 setzen, das heißt, es ist dann Group und Other kriegt überhaupt keine Rechte mehr auf das File. Das gilt, ich habe das gestern in den Mempages in der Tour zu sehen, auf jeden Fall für Open Create auf Files, für MakeDir, für MKNot und immer mal an für alle anderen relevanten System Calls. Wird normalerweise irgendwo in den Login-Scripts, entweder etc.profile.login oder wo auch immer gesetzt und kann dort geändert werden. Was ich auch schon gesehen habe, ist ein UMask 0. Das heißt, ja, volle Permissions werden jeden auf die neu angelegten Files, inklusive auf root.rhost, oder aufs Root Directory, aufs etc, aufs etc Passwort und so, auf Produktionsmaschinen mit nicht ganz unsensitiven Daten drauf. So was sollte man nicht machen. So, was da ist weiter? Ja. Ein paar Common Practice-Geschichten, was man nicht tun sollte, warum man es nicht tun sollte. Ich muss jetzt ein bisschen strafen, wenn ich auf die Uhr schaue. Erzähl doch, Gott zu üben. Warum sollte ich nicht dauernd als Wut arbeiten? Ja, als Wut dauert ja auch. Das heißt, erstens, ein jeder Fehler kann irgendwie fatale Folgen haben. Und zweitens, alles, was ich irgendwie ausführe, ja, hat auch Wutrechte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was sage, okay, das ist cool, weil ich Open Source tue, und da ist aber leider irgendwie, ist das leider Trojanisches, und die starte das als Wut, dann ist das irgendwie nur eine blödere Idee, was man jetzt als User gestartet hätte. Gut, warum soll ich kein Telnet verwenden? Ich glaube, bei Telnet alles in Klartext drüber geht, das heißt, man kann völlig auseinander ein Passwort damit sniffen. Es gibt, abgesehen von generischen Sniffern wie diese Bilam oder Israel, gibt spezielle Passwort-Sniffer, die, was weiß ich, die schauen auf Telnet, POP3 und ein paar andere solche Protokolle und dann einfach nur die ersten 2 Kilobytes der Exchange wirklich durchgehen und sagen, ah, in dem Bucket des Herkunft steht Login-Doppelpunkt, dann schreibe ich das nächste Mal mit, in dem nächsten steht ein Passwort, dann schreibe ich das nächste Mal in eine andere Richtung, geht wieder mit. Ich schreibe da einfach eine Liste aus, also irgendwie mit Host-User-ID-Passwort. Sowas ist ja schon des Öfteren, gerade bei Internetprovidern im Netzen gefunden worden, sagt die Historie. Was immer wieder sehr unterhaltsam ist, ist, wenn man auf einem von diesen großen Treffen ist, ich habe selber gesehen, Chaos Communication Congress, aber auch hat erzählt von einer LISA, also einer großen SysAdmin-Konferenz, da hängen dann irgendwann so am zweiten Tag spätestens natürlich in die Netzconnectivity, hängen irgendwie Plakate an der Tür, wo draufsteht, auf diesem Host und Routern sollten dringend die Passwörter geändert werden. Also offenbar gibt es wirklich in so einem Environment mit Telnet ausarbeiten, was irgendwie, ich weiß nicht, also ein ziemliches Betteln ums Nichtlich ist. Nicht? Ja. Deswegen also kein Telnet, aber für Telnet gibt es eigentlich, seitdem Secure gibt, eh keinen guten Verwender. Wir haben intern Secure einfach was angenehmer ist, nicht? Weil es so paranoid wird, dass man wieder ein Haus. Die sagen aber, es ist angenehmer, ja. Angenehmer zu verwenden.
Secure Shell kann man übers Netz nicht unbedingt mithören, oder? Oder gibt es Möglichkeiten?
Secure Shell sollte man sich nicht mithören können, warte mal, es gibt. Also in der aktuellen Secure Shell Version ist nichts bekannt. Was waren da? Es war was mit dem CRC Compensation Attack in der älteren Ansa Secure Shells. Man hat da diesen Attack-Detector von Buffer Overflowen kennen, aber das Protokoll an sich ist sauber. Es gibt ein paar, aber eher theoretische Flaws, wie Protokoll ist ein Ansicht vom Einzelprotokoll.
Ja, beim Einzelprotokoll kann man diese Paketlängen und kann dann rausschließen, wie lange das Passwort sein könnte, dass sie sich erst auf der Hellhand und Vortrag halten. Aber also so, dass man mitsnimmt und nur mehr schreibt, ja, ich habe jetzt schon meine ganze Dienste und ich wollte einfach, das geht nicht, aber. Und wenn
ich
Attacken fahren,
ging es eins, ging es 2 Jahre, ging es um. Ich habe nämlich sowas miterlebt, ich weiß nicht, ob der Provider Security verwendet hat. Normalerweise schon, aber das ist nämlich vor 3 Jahren passiert, dass da bei denen eingebrochen worden ist, also bei einem Server, den ich betreut habe, für gewisse einfache Arbeiten.
Der SSHD hat den Buffer hochgebracht, vor ungefähr
10 Jahren. Ich weiß es nicht, ich weiß nur. Wir sind dann draufgekommen, da ist dann eingebrochen und hat das Snip installiert und der hat sämtliche Passwörter von denen. Ja. Angefangen von einfachen Router-Passwörtern bis über sogar zu Telebanking, was sie verwendet haben.
Ich meine, das ist eine andere Geschichte auch noch. Du kannst die Secure Shell so konfigurieren, du kannst ja mit, ich glaube, die Standard-Konfiguration ist, dass du mit Passwörtern reinkommst. Das heißt, du sagst Secure Shell User at Host und dann gibst du ein Passwort ein und der schickt das im Prinzip durch den verschiedenen Kanal, den du geschaffen hast. Oder du sagst dann keine Passwort-Authentication, nur RSA bzw. DSA-Authentication. Und natürlich, wenn eine Passwort-Authentication möglich ist und wenn die Passwörter leicht zu erwarten sind, hilft dir die ganze Verschlüsselung jetzt nicht. Und der Erfahrung sagt, die Passwörter sind leicht zu erwarten. Ich habe letztens 4, also Asanoes und 3 Solaris-Maschinen vor mir gehabt. Asanoes 4 und 3. Wo ich weiß nicht, ob ich was. Oder ich mache Finger, wie sicher ist da der User eingeloggt, denke ich mal, der schaut aus wie irgendein Applikationsuser, dem sein Passwort ist sicher bei der Username. Da habe ich mich getäuscht, das Passwort war nämlich einfach überhaupt nicht. Sehr gut, das war Samuels 4.1.2, keine Shadow Passwords. Passwords beim Aufsagen.
Ein Crack.
Ja, ja. Der Crack irgendwie, weiß nicht was, nach der zweiten Minute ist unser Grundpasswort ausgefallen, das hat mich Pizza gelassen. und auf zweiter Maschine wurde jetzt alles Grundpasswort. Die vierte hat sich mir eben nicht versperrt. Da hätte es ein paar Horizon lokale User-Tipp, es hätte ein paar lokale Exploits gegeben, aber es hat keinen Compiler gegeben, jetzt auf den Maschinen. Naja, wurscht, also die Leute machen solche Dummheiten und man sollte nie übersehen, dass man sowas eigentlich machen kann. Ne? Standard-Account, wenn du mal lokal bist auf einer Maschine, dann hast du noch viel mehr Chancen über das Netz. Und Passwort-Guessing. Ja. Warum sollte ich nicht R-Login oder R-Shell verwenden? Weil die Dinger, zumindest haben wir es dann konfiguriert, dass kein Passwort abfragen, verlassen sie sich auf die IP-Adresse des Gegenübers und auf IP-Adressen sollte man sie nicht verlassen. Weil die kann man suchen. Die kann man faken, wenn man im LAN ist, sowieso ganz einfach mit ein bisschen Upspoofing oder so. Wenn man remote ist und man kommt dorthin auf diesen Server, dann kann man immer noch mit Sequence Number Guessing spielen und viel zu viel Betriebssysteme haben immer noch recht leicht erratbare Sequence Numbers. Unverschlüsseltes POP 3, dieser Cloud hat genau das Passwort im Cloudtext drüber und die Mails, wobei das bei den Mails immer so sauf ist. Also sie gehen irgendwie quasi dort über SMTP ein und wenn es nicht verschlüsselt sind, kann ich dort auch schon mitsniffen. Das ist ja die Frage, wenn wer so schnüffelt, wie man sitzt, da sitzt man näher am Server, sitzt man näher bei mir. Ja. Unverschlüsselte Mails generell, das heißt, da wirst du wahrscheinlich darauf eingehen und dann wissen übersprungen generell. Warum muss ich mein Betriebssystem nicht in der installiere alles Variante aufsetzen? Das werden wir dann sehen, da gibt es eine Red Hat Maschine, ich glaube in dieser Version, und da soll Ares auch in der Podcasts drüber machen und wir werden uns die Augen herausfallen.
Yes.
Gut. Jetzt kommen wir langsam weg von den theoretischen Dingen zur Praxis. OS Hardening, also quasi Betriebssystem irgendwie Härtung, Abhärtung. Ja. Warum sollte ich nicht irgendwie so Kisten aufsetzen? Möglichst noch irgendwie mit alles oder unter das Pech oder AIX zu verwenden, das ist jetzt sowieso per Default irgendwie das, was IBM glaubt, das gut ist für dich und das auch viel zu früh ist. Andere Systeme fragen immerhin und installieren ganz früh. Warum nicht? Du hast eine Menge Netzwerkdemos laufen, üblicherweise, weil die Kisten halt irgendwie, ich weiß nicht, was das so alles hast mit CDE, mit diesen 27.000 absurden Dämonen, die alles so die Security-Löcher haben. Und so weiter und so weiter. Also man rennt recht eine Menge zeigt, dass ein Netzwerk braucht und von zweifelhafter Sicherheitsqualität ist es zwar nicht zu sagen. Du hast auf vielen Systemen immer noch Standard-Accounts. Ich sage, was du bist, der Infomix-Account, da habe ich wissen, der standardmäßig drin für den Passwort-Infomix, was ist der Du hast auf jeden Fall immer noch heutzutage Standard-Accounts ohne Passwörter oder mit simplen Passwörtern, wo ich nicht falls um irgendwelche sagen, ja. Bei diesem System, dieser Account hat dieses Default-Passwort und die Software-Konfiguration. Nicht? Also sie passt, man heizt schon eh nicht mehr so sehr, aber vor einem Jahr, vor zwei Jahren, an NTA, 10 Mail oder sowas, der war einfach zum Gereden. Fröhlich offen, oder du hast Sachen wie, dass Apache installiert ist und slash doc, da siehst du die Systemdokumentation, das heißt, wer sich interessiert für die Maschine, schaut da rein und sagt, aha, diese Pakete in diesen Versionen sind installiert, danke. Okay. Ich weiß nicht was, du hast gesehen die B-Dämonen, die beliebte Community Public haben zum Lesen, du kannst da wieder SNMP-Walk machen und kriegst die ganzen Informationen über das System und dergleichen. Das ist immer der Grund, warum wir bevor wir Kisten tun, ist bevor wir es uns nicht sehen, zumindest bevor wir es irgendwie außen stellen ins Internet, einmal eine Runde mit einem eisernen Besen durchfahren sollte. Ja. Wie finde ich aus, was überhaupt läuft auf so einer Maschine? Wir werden das dann mit diesen Kisten, solange es noch Zeit bleibt, länger herzagen. Also im Schnelldurchlauf, Netzdaten das AA-INET, sagt alle INET-Domain, Internet-Domain-Sockets an. Da sind bei TCP-D, wo ganz in der rechten Spalte das Status Listening steht, die sind bereit, Verbindungen zu akzeptieren. Und UDP, das sind sowieso die meisten Listening. Da kann man auch die Sperren und
Kern steht zumindest, das sind nicht, wo du mal vom Netzpakete hinschicken kannst. Ne? Dann kannst du mit LSOF List Open Files nur das große
A.
Das große A ist die Address Family. Zumindest in dieser, in meiner Inkarnation vom Netz. Ja. Das hat irgendwann mal das F-Kassen. Aber ja, da sehe ich Linux und Netz und Skyrim Flex. Ja, LSOF, sehr brauchbares Tool, List Open Files, kannst du anzeigen, welche Files open sind, pro Prozess, du kannst anschauen, welcher Prozesscode auf welches File zugreifen, du kannst dir immer anschauen, was du sagst, aha, da hofft das Port, ich weiß nicht was, 683, dann sagst du irgendwie LSOF minus Großi oder vielleicht schon klein, ich habe das geschrieben, TCP at tcp.10.30 und dann sagt er, welcher Prozess das ist und dann weißt du mal, was das ist. Oder du brauchst von einem anderen Rechner aus einen Botscan, mit einem Botscanner wie NMAP, der in der Botscan wirklich sauber ist mit 27.000 Funktionen, mit allem, was wirklich böse ist an Paketen generiert, um irgendwie den Maschinen zu entlocken, was denn dort hoch durch Packetfilter durch und so weiter.
Mit der OS Detection.
Oder Stroke, das ist ein bisschen ein älterer Botscanner, oder klein Nessus. Der Nessus ist so ein Security-Untersuchungstool. Der scannt eine Maschine und zwar nicht nur Botscan, sondern schaut sich an, welche Services laufen dort und erkennt dann die Versionen, gibt es auch bekannte Exploits und listet dann das irgendwie bunt auf. Ist auch ein brauchbares Tool, wenn man die Ergebnisse zu interpretieren und hier und da greift man dann eben. Ja, aber in bestimmten Fällen, ja, du hast zum Beispiel ein Net auf einem Webproxy, was da irgendwie kein 403 oder 4er Zugriff zu einem anderen Code, dann macht er irgendwie, ja, diese Scripts gibt es oder so. Und dann kriegst du wirklich, ich weiß nicht was, 10 Seiten die ganzen bekannten Vulnerable CGI-Scripts. Okay, das heißt, wenn wir wissen, was offen ist und welche Prozesse da dazu gehören, kommt natürlich die Frage, was braucht für den Zeit. Und da kommen wir wieder zurück zum Privilege, möglichst wenig. Ja. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich einen bestimmten Service brauche, dann habe ich nochmal Daumen. Da gibt es natürlich die in diesen Tagen von GNOME und KDE, die irgendwie auch alle unsere Bots aufreißen, Session Manager und Sounddämonen, ich weiß nicht, was für ein Schnittstab kommunizieren. Das Problem, dass du da möglicherweise im Flur stehst, sondern geht halt diese Oberfläche nicht mehr. Das heißt, es ist ein bisschen gefährlich, wenn man nicht genau weiß, was es ist, einfach erst schießen, dann Fragen zu spielen. Man kann auf Debian zum Beispiel mit deprecation-s Beiname auf RPM-basierten Systemen geht es auch irgendwie. Nämlich noch an, ja, herausfinden, zu welchen Paketen es auf File gehört. Und dann kann man die Doku lesen, die bei diesem Paket dabei ist, sondern herausfinden, was macht denn der Dämon überhaupt, brauche ich den überhaupt nicht. Ja, Trial and Error, ne? Weil die irgendwie sich möglicherweise damit vertraut machen, wie man sein System bedient, wenn es nicht mehr ganz offen, so mit Rescue Disks oder so, aber im schlimmsten Fall, was war man, ne? Ja, dann wieder anschauen und nicht, was ich sehe. Wenn man wirklich so eine Full-Install-Variante hat, die man hat, ich weiß nicht, was ich letztens gesehen habe. Ja? Ich habe letztens Asuse 7 irgendwas so auf, ja, jetzt habe ich mir alles installiert, der hat dann irgendwie gemeint, er sucht es auf DFT-Devices oder einen Brain-Laser. Nicht? Also da ist wirklich alles dabei. Das heißt, es gibt Sachen, die schaust du an und sagst, brauche ich nicht, ja. Weil du scheiße, du deinstallierst das Paket und deaktivierst nicht nur den Service, weil dann ist die Software weg. Und wenn es nicht da ist, dann kannst du das nicht selber oder irgendwer aus irgendeinem Grund wieder auftragen, weil dann muss es erst wieder installiert werden. Ne? Aber wie vorher schon gesagt, es wird das im Web geben. Sonst bei manchen Sachen, was ich habe zum Beispiel auf dem FTP laufen, das wird aber viel zu selten deaktiviert, wenn ich es nicht brauche. Weil die haben da doch einen FTP-Server drauf, wenn ich jetzt einen Files machen und transportiere. Außer finden, wo es gestartet wird. aus den AC-Skripten mit EPC, ACD oder SPD, ACD oder wo auch immer die Distributionshersteller das gerne will.
Ja,
ja, irgendwie so. Dort einfach einmal das Thema. Also, es ist immer fröhlich einmal durchgreifen auf den Namen vom Thema und schauen, wo das ist. Oder was das Paket ist, normal. Oder bei Debian ist das irgendwann auf den Paketnamen benannt und es gibt, was jetzt bei anderen ist. Dort das deaktivieren, entweder löscht die Dinger dort aus oder ich schreibe ganz oben Exit 0 ein, wenn man es nicht immer braucht. Oder ich lösche es nur aus die rcx.d, aber nicht aus dem init.d, damit ich es vorhanden starten kann, nur wenn es automatisch gestartet hat, also wie Postgres, Datenbank, mit der hier und da wachsen oder so. Sie kümmern möglicherweise, das hätte eine Einheit.conf heißen sollen, ja, aus der Einheit.conf, das heißt, beim LSRF Einheit, die steht dann Einheit.conf, editieren oder die Zeile auskommentieren oder löschen. RC-Config von der SUSE. Das hat man einmal wirklich liebevoll angepasst, das Sample-Config verschossen. Seitdem hasse ich Kamele. Trotzdem, wenn ich einen Komp schreiben wollte, ist bei Linux, glaube ich, weniger, aber zum Beispiel bei AX wird eine Menge Dämonen aus der INET-Tab gestartet. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Systemen schon gesehen hat, bei AX ist sowas ein eigener, ganz eigener Fall. Dort könnten sie natürlich auch versteckt sein. Na, oder sonst wo, ich weiß nicht was. Irgendwelche X-INET-RCs und X-Sessions, Cron-Tabs. Ja, genau. Da muss man also schon ein bisschen die Init-Struktur von kennen. Naja, und dann halt irgendwie deaktivieren. Halt. Dann wirst du es los. Das Ganze ist ein Prozess, wo man was tut, was ich normalerweise irgendwie, wo ich so auf den Tier herabschaut, wegen jedem Mausbewegen rebooten. Das ist ein Punkt, wo man aber nur den Prozess irgendwie oberkippt oder mit seinem Init-Skript stoppt, dort zur Sicherheit wirklich die Kisten durchziehen. Was weiß man, versteckt das in Logik, dass man weiß, man hat einfach einen sauberen Status oder einen Status erreicht nach einem Reboot und nicht, man hat vielleicht vergessen, irgendwas zu killen oder irgendwas gekillt oder vergessen, irgendwas auszukommentieren oder so. Ja, dann wieder Netstat, Hotscan im Security Scanner. Ja, das kann sich wiederholen, bis man
im Zustand ist.
So, da glaube ich, werden wir realistischerweise heute nicht mehr dazu kommen. Welche von den verwenden jetzt?
Solaris
hat welche IP? Ja. So, was
Altersklassen, oder wie?
Ja.
Ah. Da unten haben wir nur eine offizielle IP-Adresse. Und eine zweite, die man könnte in dem verwenden, aber wenn möglich, dann nicht. Ich meine, die hängen jetzt eh noch ab. Brauchst du das noch? Oder holst du das selber?
Was?
Das Woodlock hier.
Schauen wir mal. Was ist okay?
Die wird nicht her. Moment, du musst halt du musst einen Hub annehmen. Nur der Hub und die zwei Rechner. Deine IP-Adresse.
Was?
Deine IP-Adresse. Ja.
Also ich komme nicht zusammen.
Ja, was ist deine Adresse?
Du bist die Netzmaske von Christian.
Langsam und absolut unnötig. Ja. Dazu muss man sagen, das ist weder absichtlich falsch konfiguriert, noch ist sie alt, sondern das ist Solaris 2001, glaube ich. Das heißt, das ist das, was Sun Kunden vor ein paar Monaten mitgeliefert hat oder vor ein paar Monaten verkauft hat.
Gut, da muss man zu mir jetzt recht. Dann gehen wir weiter. Mit der RPC-Info. So, jetzt packen wir die Encrypted Partition aus. Schauen wir mal. Naja, das ist so was hat so irgendwie angefallen?
Nein, was Partition das für was TFS oder?
Wie heißt denn das? Kann ich nicht. Rootback.
Encrypted
Rootback. Encrypted Rootback, ja. Solaris TTDB Server D. So, das ist aber glaube ich no exit mounted. Genau.
gemacht.
Ich gedacht, das S soll mal Shell geben. Und? Unser PSC.
Der SNMP-Park ist, glaube ich, noch drauf.
Vermutlich, was sagt er denn da? Weil ich irgendwo beim Kunden Solaris-Boxen aufmachen wollte, also da gibt es sicher noch einige mehr. Es gibt sicher einige Lokale. Ja. Jetzt haben wir es, kurz vor 6.
Ja.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt irgendwie den praktischen Teil vom Hardening fallen lassen, Pause machen und dann machst du weiter, dass wir im Zeitplan bleiben.
Entschuldigung,
was waren
die
Lokale,
die ich jetzt angesprochen habe? Es gibt sicher noch einige
Lokale. Lokale Exploits, ja, man unterscheidet im Prinzip zwischen Lokal- und Remote-Exploits. Remote sind so wie da, übers Netz, auf einem Service hin, macht es nicht. Und, das ist zum Beispiel wieder ein schönes Zeichen für Principle of Least Privilege, weil warum läuft dieser Service aus? Das sollte man sich auch mal überlegen. Also, weil wenn der unter eigenen User laufen würde, dann kann man den zwar hin auf die Maschinen. Wenn ein Change-Routed laufen würde, wäre er eingesperrt auch noch. Dann ist immer die Frage, geht das bei diesem speziellen Service? Da kennt ihr den Menschen schon was so, man, ja, so bin ich hoch, ja. Und darf das. Weißt du, was das eigentlich installieren wollen? Genau. Die Schadenskomponente von einem 3G-Klappe kann sich jeder vorstellen.
Das braucht übrigens niemand probieren, die Kiste kommt so nicht ans Netz. Ja? Vorbereitet worden speziell. Ja,
bei echt, aber genug solche und ältere Kisten am Netz gesehen. Ja?
Ja?
Ja. Schlimm. Ja. Genau, das sind die Remote Exploits, die Lokalen sind die, was quasi den lokalen User haben muss und ein lokales Programm starten, um dann irgendwie deine Privilegien zu erhöhen. Was, ja, je nachdem. Wenn man der Maschine runterkommt, was einmal ein User-Info-Mix gibt ohne Passwort, dann bin ich mal drin. Und dann kann ich dann nochmal weitermachen. Oder so. Und sowas kommt immer wieder. Gut, dann. Bedanke mich vom Auditorium. Wir haben, wie vorher mal angesprochen, dass eventuell, nachdem da jetzt ein Teil, quasi der praktische Teil mit dem Hardening wegfallen ist und so, ja, wenn wir auf dem Video weiter diskutieren, immer noch weiter von der Fortsetzung machen oder sie kleiner anderen machen. Wie auch immer. Ich werde die Unterlagen probieren, nach HTML zu konvertieren, im ersten Anlauf dann nur GIFs rausbuddeln. Peter, du hast die Liste da angemeldet, das heißt, du kannst das dort announcen an die Leute per Mail. Ja, die werden demnächst im Web auftauchen.
Gut. Ich hoffe,